Unbedenklichkeitsbescheinigung, finde ich auch ein ganz
tolles Wort.
Ja. Ja. Ist vollkommen unbedenklich.
Oder Tragfestigkeitsgutachten.
So. Ja.
Hat schon mal jemand Felgen gebaut, die an einem Auto einfach abbrechen? Nee. Warum brauche ich ein Tragfestigkeitsgutachten?
Oh,
ich schraube die ja nicht auf den Panzer drauf.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent. Moin, Herr Ingenieur, kannst du mal meine neue Blinkanlage eintragen? Wollen Sie mich verschaukeln? Da sind ja überhaupt keine Blinker dran. Laut ABE.
Quatsch nicht, Meister. Na, wer hat's gesagt?
Das war dieser Maika-Werbespot, ne?
Ja, genau. Nee, Werner. Werner beim TÜV. Und ich meine, ihr kennt ja bestimmt auch die ein oder andere TÜV-Geschichte. Darüber wollen wir uns heute lustig machen oder das nochmal aufarbeiten mit Fahrzeugen beim TÜV. Und das geht auch noch weiter, ne? Werner will seine Wurstblinkeranlage eintragen lassen. Dann kommt Herbert, der Presi, von die Rockers an. Tag, Werner, ich habe da einen Bierdosenhalter, die sich eintragen lassen. Scheiß TÜV, tu immer dasselbe. Macht er natürlich nicht. Und das ist so geil. Und dann kommen diese Ingenieure dann noch an, die Graukittel. Ich habe mich richtig gefreut, als das passiert ist, ne? Weil wir haben die ja auch immer verarscht. Und dann kommt Werner und bringt das ins Comic. Kick mal, was ist da denn für eine Auspuffanlage? Die ist nicht original, das sage ich dir so. Hier, Günni, die Vergaser, nicht zu fassen. Das ist ja katastrophal. Ey, diese Szenen haben mich wirklich so begeistert, weil ich kenne die Scheiße mit Motorrädern. Du auch?
Ja, wobei ich sagen muss, natürlich gab es katastrophale TÜV-Besuche, aber eigentlich überwiegen fast die TÜV-Besuche, wo man dann plötzlich mit einer frischen Plakette am Ende der Prüfstraße steht und sich denkt, schnell weg, hat irgendwie geklappt.
Das ist so ein bisschen wie mit dem Schulzeugnis in der Hand. Ne? Geil, ich bin versetzt, schnell raus hier.
Kann ja eigentlich gar nicht sein.
Kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Da war wohl einer blind auf beiden Augen. Also wenn ich mich so dran erinnere, an so die ersten TÜV-Besuche, ich bin ja mit 18 eigentlich erstmal nur Motorrad gefahren und gar nicht Auto. Und da gab es damals ein Gesetz, dass man eine Radabdeckung bei Motorrädern haben musste. Die war von 1972, diese Richtlinie. Von 1962 war diese Richtlinie. 150 Milliliter, guck mal, ich rede schon in Werner Dosenbierhalter-Sprache. 150 Milliliter. 150
Milliliter Profil oder was?
Ja, genau. Nein, 150 Millimeter muss das über der hinteren Radnarbe. Darf das Schutzblech erst enden. Sah natürlich scheiße aus, damals schon. Und da musste ich zum TÜV mit meiner Honda XL 500, die ist ja sowieso höher gelegt gewesen, also der ganze Reifen lag frei. Und dann habe ich mir da so mit Spackschrauben und Plastikverkleidung habe ich mir so eine Schürze gebaut, die bestand aus vier Teilen. Die ging da hinten so über das Rad rüber. Das Ding hat natürlich...
Hast du diese Schienen von der Dada-Bahn genommen oder was? Vom Looping?
Ja, so ähnlich hat sich das angefühlt, so war ich, hat das umgewappelt. Und dann bin ich da Nummernschild drauf gespackt und bin ich da hingefahren. Der Typ rumgemeckert. Ich so, wieso? Radabdeckung ist auch dran. Das eiert hier alles so rum. Ich so, das ist irgendwie so. Und dann hat das geklappt. Dann habe ich tatsächlich...
Produktionsbedingt.
Ja, habe ich TÜV bekommen. Und ich weiß noch, ich fahre vom Hof runter. Der Ingenieur mit seinem grauen Kittel und seiner Mappe unterm Arm hat mir gerade frisch die Plakette draufgeklebt. Ich sehe zu, dass ich wegkomme und fahre von diesem TÜV-Gelände runter. Und da war so ein abgeflachter Kannstein. Und dann setzt dieses hin und her wackelnde Kunststoffteil hinten auf den Reifen auf. Und weil das ja eine XL Enduro war, greift das Profil in dieses Plastik rein und das Ding zerspringt in fünf Teile. Und ich sehe noch, wie der Graukittel da hinterher ruft und ich die Scheiße eingesammelt. Also nur das Nummernschild, den Rest habe ich liegen lassen und bin abgehauen. Und dann so, oh, ich habe es geschafft, ich habe TÜV.
TÜV ist TÜV.
TÜV ist TÜV. Das war wirklich so eine Prüfung, wo man wochenlang gestresst war. Und wenn es geklappt hat, dann ist toll.
Zwei Jahre Freiheit.
Zwei Jahre Freiheit, genau. Und da waren zwei Jahre auch noch ein bisschen länger. Was Ähnliches ist mir auch noch mal mit einer Yamaha RD250 passiert. Habe ich mir in England einen Rennauspuff gekauft. Der war natürlich komplett ohne ABE oder sonstigen Schnickschnack. Und die Typen in England, das war unten in Folkestone bei Brighton, ne? Ich hatte einen Tipp bekommen von so einem Typen, der auch so eine Maschine fuhr. Ja, komm mal da in den Club rein. Das waren die Rockers. Da war ich irgendwie 19 oder so. Und dann bin ich da tagsüber rein und habe dem erzählt, ja, ich habe eine Verabredung mit John. ja, setz dich mal hin und stell mir erstmal ein Guinness hin, ne? Ey, der Propeller dreht so langsam oben unter der Decke, komplett verqualmte Bude, Billardtisch in der Mitte, aber es war mittags, ja, an der Küste in England. Und dann stellte er mir so einen Liter Guinness hin, wollte ich natürlich cool sein, aber er ist erstmal weggetrunken. Danach hat er auch nicht mehr gemerkt, dass ich einen Akzent gesprochen habe, glaube ich. So, dann kommt der Typ an, so, ich habe ihm dann da meine 50 Pfund in die Hand gedrückt und dann gibt er mir so zwei mattschwarz lackierte Rennbirnen für meine Yamaha, Zweitakter war das ja, und sagt so, hey, good luck in racing. Und ich dann irgendwie diese Anlage mitgenommen nach Hause und baue die dann ganz stolz an. Ja, muss ich irgendwie eintragen lassen, ne? Hat mein Kumpel gesagt, damit kannst du nicht rumfahren, weißt du, wie laut die ist? Lass, fahr mal zum TÜV, lass die mal eintragen. Bin ich hingefahren, ist die mal wirklich mega laut. Und der TÜV-Prüfer, haben Sie Unterlagen für diese Auspuffanlage? Ich so, nee, leider nicht. Ich dachte, Sie könnten mir die liefern. Sie sind doch der Ingenieur. Ja, wollen wir nicht frech werden. Und dann erzählt er mir, dass das alles so nicht geht und ich soll dann mal das Moped anmachen. So, und dann blubbert die da so ein bisschen hin, geben Sie mal Gas. Und ich gebe dann so Gas, also die ist zu laut, geben Sie mal richtig Gas. Ich so, nee. Da geht er an meinen Gashahn und reißt das Ding auf 8000 hoch. Da kommt da erstmal so ein Besenstiel aus dem Auspuff von schwarzen Ablagerungen. Und das Ding brüllt da vor sich hin. Und dann schreit er mich an, ob ich ihn verarschen will, mit so einer illegalen Anlage hier auf den Hof zu fahren. Und ich so, was machen wir denn jetzt? Ich werde Ihre Maschine stilllegen. Ich so, nee, das finde ich aber nicht gut. Hab die angekickt, also gleich wieder ausgemacht und bin abgehauen. Hab gehofft, dass nie was passiert. Seit dem Tag mag ich den TÜV nicht und bin einfach mit dieser Anlage illegal rumgefahren. Hat mich irgendwann 6 Punkte in Flensburg gekostet, war mir scheißegal, aber das Ding hat bestimmt nochmal 20 PS gemacht. Das waren meine Motorrad-TÜV-Geschichten. Und bei dir so?
Ich finde, so eine TÜV-Station kann aber auch eine wunderbare Begegnungsstätte sein. Begegnungsstätte. Warst du auch schon bestimmt 16 Jahre her, da habe ich für 1000 Euro einen Manta SR in Belgien gekauft. Und der war soweit nicht schlecht, aber der hatte so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, du konntest die Fahrertür nicht mehr abschließen, musstest von innen zumachen oder gar nicht und so weiter und so fort. Und dann fährst du so, nachdem du so die großen Sachen instand gesetzt hast, mal dahin und denkst dir so, naja, schauen wir mal.
Du hast dir ja Mühe gegeben vorher, ne?
Ja, so, was haben wir da gemacht? Ne? So Spurstangköpfe, die Längsträger haben wir schon geschweißt. Aber man muss ja auch mal den Absprung schaffen und sagen, wer schließt denn 1000 Euro Opel ab? Da fangen wir jetzt nicht auch noch an. Und dann bin ich da einfach mal hingefahren und natürlich denkst du dir so auf der Hinfahrt so, naja, mal gucken, ob das gut geht, wer weiß schon. Man kann vielleicht sogar von Nervosität sprechen. Und der Empfangsraum hatte so eine Glaswand zur Prüfstraße hin. Und ich habe noch nie so einen kaputten Mercedes W111 aus den 60ern gesehen. Da war jedes Blechteil andersfarbig, eingedrückt, verrostet. So ein richtiger Müllkübel. Und der Ingenieur am Steuer so ganz gewissenhaft auf den Bremsenprüfstand, auf die Zeigerausschläge geachtet, weiter auf die Grube gefahren, die Magnetlampe angemacht, da unten am Doktorn gewesen. Dachte ich mir so, na guck mal, wenn so Leute hier hinkommen, dann bin ich ja mit meinem Manta gar nicht so deplatziert. Und irgendwann kam der Prüfschlingel dann so kopfschüttelnd aus der Grube wieder raus und kam in diesen sehr großen Empfangsraum zurück und sagte dann, nee, Herr Schneider, da sehe ich schwarz. Beim besten Willen, das geht nicht. Und der Kunde so, wieso das denn? Da war es 00 Schneider mit einem fantastischen Fahrzeug. Und dann haben die noch relativ lange diskutiert. Da war irgendwie, weiß ich auch nicht, Bremse hinten rechts ohne Funktion. Solche Geschichten. Und der sehr nette Prüfingenieur hat ihn dann darüber aufgeklärt, was alles gemacht werden müsste. Und ich glaube, es war ein Junge. Da hatte Helge einen sehr, sehr jungen Sohn, der da so rumrannte, auch weit weg von Papa. Und dann kam der so zu mir, weil ich mir gerade so ein Zweierpack Hanuta aufgemacht habe, die Wartezeit zu überbrücken. Und dann hat er mich mit seinen traurigen Knopfaugen angeguckt und dann konnte ich ja nicht reinbeißen. Dann habe ich so, Entschuldigung, Herr Schneider, entschuldigen Sie. Ja, bitte? Ich sag, darf ich Ihrem Sohn das zweite Hanuta geben? Ja, natürlich. Und das ist eigentlich wirklich meine schönste TÜV-Geschichte. So,
aber das ist ja eine tolle Begegnung, weil Helge Schneider ist ja Autofreak. Ne?
Du darfst seinem Sohn eine Hanuta geben, ja.
Ja, mehr geht ja nicht.
So, und ich habe TÜV bekommen, er nicht. Ja, genau.
Ich glaube, das hat er später nochmal auf der Bühne verarbeitet, oder?
Mit Fitze, Fitze, Fatze. Ja,
ja, genau. Der Fatzke vom TÜV. Aber sehr geil. Wir können ja aber mal kurz erzählen, warum gibt es denn überhaupt TÜV? Also das ist ja Vorschrift in allen EU-Ländern. Es gibt ja, können wir nachher nochmal erwähnen, ein paar Länder, wo es überhaupt gar keinen TÜV gibt. Und diese Prüfgeschichte, die ging ja irgendwann los, als, ich glaube, ein Kessel in die Luft geflogen ist.
Das muss kesseln, ja.
Das muss kesseln, weil die, ich glaube, 1895 oder irgend sowas, ist irgendwo ein Kessel hochgeflogen, explodiert. Und dann ist die Badische Dampfkessel, der Badische Dampfkessel-Revisionsverein, glaube ich, so hieß
der. Der hat doch Jogi Löw gegründet, ne?
Ja, genau. Der ist dann gegründet worden, weil das ja, da war Wartungsstau, damals schon. Die hatten Wartungsstau an ihren technischen Geräten.
Verkehrsteilnehmer waren immer schon faul, was weiß ich denn, wie faul die waren.
Ja, total. Und dann gab es ab 1910 eine eigene Abteilung zur Prüfung von Fahrzeugen und ihren Führern, was ich total geil fand.
Da sehe ich aber schwarz, wenn heute auch wieder die Fahrzeugführer alle 2 Jahre geprüft werden müssen.
Ja, aber wirklich. Also die waren ja, da gab es ja noch keine Alkoholbegrenzung und sowas. Und dann wurde es auch neu geregelt, 1938 im Reichswirtschaftsministerium, technische Überwachung. Und dann ist daraus irgendwie der TÜV geworden.
Aber ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg war TÜV erstmal kein Thema. Quasi Stunde Null. Das kam dann wieder in den 50ern, ne?
Das kam wieder in den 50ern. Und das war ab 1951 wurde erst die HU, so wurde sie dann schon genannt, für jeden Fahrzeughalter Pflicht. Und davor wurden die Leute eingeladen. Wollt ihr nicht mal euer Auto prüfen lassen? Und dann haben die alle gesagt, wir haben ja keinen Bock drauf. Die haben Briefe bekommen. Und
weißt du eigentlich, wie Schrott dein Auto ist?
Ja, genau. Komm mal her, wir können das umsonst prüfen. Oder vielleicht hat es sogar schon Geld gekostet. Und die haben tatsächlich völlig überraschend ganz wenig Zuspruch erfahren und haben dann gesagt, so geht's ja nicht. Das nimmt ja hier gar keiner ernst. Und dann haben sie tatsächlich diese Pflicht eingeführt für Geld. Und dann haben die Leute angefangen, sich um ihre Autos zu kümmern, weil sie keine Kohle bezahlen mussten. Und dann ging das eigentlich erst los. Das finde ich hochinteressant. Vor allem auch, weil es gar keine festen TÜV-Stationen kam. Du musstest irgendwo hinfahren.
Naja, vor allem mein Problem mit diesem ganzen Ding ist ja auch, dass wir das so ein bisschen zu weit in das Komma getrieben haben, ja. Also wenn dir so die Spurstangköpfe demnächst auseinanderfliegen, wenn die Kiste rostbedingt durchhängt wie eine Banane, wenn der 140 Dezibel schon im Standgas hat, der Karren, das ist ja alles okay. Aber ich habe es auch mal gehabt bei so einer C-Klasse, wo der Ingenieur sich dann auf die Rückbank gesetzt hat und sich mit allen 3 Gurten angeschnallt hat, um die Aufrollfunktion zu testen und so. Oh,
das ist aber sehr engagiert. Sagst,
oh ja, Leute, ey, nee, ne? Oder ich habe, wie gesagt, früher gerne Gebrauchtfahrzeuge in Belgien gekauft, weil die sehr günstig waren. Und da bin ich mal irgendwann in so einen 1990er Chevy Caprice reingestolpert. Das war der letzte eckige, bevor da dieses Zäpfchen entstand. Und ich glaube, der sollte 1,5 kosten. Hatte so 5-stellig gelaufen. Das war alles nix. Und dann habe ich gesagt, ja, für das Geld nehme ich den noch mit. Und habe dann so das gemacht, wo ich so der Meinung bin, das muss ja für einen TÜV sein. Zum Beispiel, wenn du die Feststellbremse getreten hast, konntest du auf der Hebebühne hinten rechts immer noch das Rad per Hand drehen.
Weißt, das ist ja so lebensgefährlich.
Belege näher rangedreht, damit das halbwegs gleich ist. Bremsen vorne, Scheibenklötze neu gemacht, weil die Riefen hatten und so weiter. Und dann fahre ich da mit frohen Mutes zum TÜV. Und dann sagt er, der hat ja schon so Formscheinwerfer gehabt mit Leuchtmitteln, also nicht mehr diese Sealed Beam Strahler aus grauer Vorzeit. Und sagt er so, haben Sie dafür ein lichttechnisches Gutachten? So den Gutachten habe ich nicht, aber guck mal hier, wenn du an den Knopf ziehst, dann geht's vorne an und dann kommt man dann mit dem Dunkeln nach Hause. Nee, da brauchen wir ein lichttechnisches Gutachten. Ich guck mal im System. Tipp, halbe Stunde rumgetippt, sagt er, nee, für Ihr Auto gibt's das nicht.
Ach so, weil ich so, dem Licht das nicht egal ist, in welchem Auto es steht.
Also, aber es gibt auch bestimmt für einen 91er Caprice ein lichttechnisches Gutachten. Der hat ja auch schon Scheinwerfer mit Birne. Da kann man doch was adaptieren. Nee. Da muss das Fahrzeug in so eine Art Lichtlabor. Das wäre irgendwas gewesen, weit über 2 Mille. Ich so, nee, da muss es doch eine andere Möglichkeit geben. Sagt er, ja, Sie können das vorne alles ausbauen und dann bauen Sie sich da so diese Standarddinger von Heller ein. So, ja, aber die sind ja doppelt so breit.
Die H4.
H4 in viereckig, genau. Sag ich, aber wenn ich das jetzt mache, dann sind da ja links und rechts Riesenlöcher. Weil die sind ja viel größer, die Scheinwerfer. Ja, das ist egal. Hauptsache die Nummern stimmen. Ja, gut. Dann habe ich da irgendwie so im Motorradhandel zwei so Dinger gekauft und habe das irgendwie, ich weiß noch, mit Kabelbindern da reingespackst und habe die dann
zeitgenössisch
so nachts an der Backsteinwand so runtergestrapst, dass die Hell-Dunkel-Grenze so auf laut Augenmaß auf einer guten Grenze war. Und die Löcher, die links und rechts entstanden waren, zum Motorraum hin, da habe ich irgendwie so alte Kennzeichen mattschwarz angenebelt und habe die dann so dahinter mit Blechschrauben so reingedaddelt. So alles scheiße. Fahr da hin und der Prüfer war unfassbar glücklich. Sagt, ja, so ist richtig. Das ist fortschrittsmäßig.
War da schon ein Haar drauf?
Nee, da war das Auto ja gerade mal 20. Und dann hat er alles gemacht und getan und hat mir da die Absolution erteilt und verabschiedete mich dann. Ja, die Rechnung war so 280 Euro, war ja richtig teuer, ein Auto einzudeutschen. Und dann verabschiedete er mich mit den Worten, als er mir das Rolltor wieder aufmachte, dann viel Spaß beim Rückbau.
Der wusste genau,
diesen Schrott reiße ich da jetzt wieder raus und fahre natürlich auch auf Fußgängerschutzebene deutlich konformer weiter durch die Nacht. Ja, also da hast du einfach gemerkt, er wollte halt für sein Prüfprotokoll die richtigen E-Zeichen, Nummern und so weiter haben. Durchaus im Wissen, wohin die Reise eigentlich geht.
Ja, aber das ist doch das Bescheuerte daran, dass eigentlich ein Prüfer, also ein TÜV-Prüfer, der ein Ingenieursstudium hinter sich hat, nach bestem Gewissen Dinge entscheidet. Und der weiß genau, das ist eine Richtlinie, die macht überhaupt gar keinen Sinn. Er muss die irgendwie umsetzen und er weiß genau, dass du es hinterher wieder zurückbaust. Und dieser Ermessensspielraum, den die TÜV-Prüfer haben, der wird irgendwie gefühlt immer kleiner, weil sie halt Ärger kriegen von irgendeinem anderen, der sagt, das geht doch so nicht, wie hast du das da abgenommen? Ich würde ja genau wie du auch sagen, so wieso, ich komme doch im Dunkeln nach Hause, das Ding leuchtet doch.
Und das Ding ist auch, Ermessensspielräume und Emotionen liegen nah beieinander.
Ja, genau.
Ich habe das einmal gehabt, da habe ich aus Kalifornien einen 69er Charger mitgebracht und fahre da eigentlich ganz gut gelaunt mit so zum TÜV und denke mir so, ja, wüsste ich jetzt nicht, was sein soll. Mhm. Alles schick an dem Auto. Ein paar Kleinigkeiten wie immer gemacht, fahr da hin. Und da habe ich schon gesehen, der Ingenieur hat so richtig Bock auf mich. Merkst ja schon bei der Erstkontaktaufnahme. Mhm. Und ja, was hast du dabei? Ne? Dein US-Title so mit der Fahrgestellnummer drauf, viel mehr hast du ja nicht. Und packt das da in sein Klemmbrett und will Richtung Prüfstraße und sagt dann so irgendwas so sinngemäß, da wollen wir mal schauen, was wir da für einen Ami-Dreck haben.
Hat er nicht gesagt.
Hat er gesagt. Und hab gesagt, warte mal kurz, du Spinner. Hab ihm sein Klemmbrett weggenommen, hab da den Titel rausgepult und bin wieder rückwärts aus dieser Bremsenprüfsteingasse rausgefahren. Gesagt, du, ja, aber das geht doch so nicht. Wir haben doch jetzt hier schon, das ist doch schon im System eingebucht. Sagt, nee, wenn das hier so anfängt, dann müssen wir doch gar nicht weitermachen.
Nee, das kann ja gar nicht gut ausgehen.
Tschüss, ne? Und dann bin ich zu einer anderen Prüfstation gefahren vom TÜV und der Typ begrüßte mich dann mit den Worten, geilen Charger. Und sagt dann irgendwie sowas wie, ja, am besten ist die erste Funktionsprüfung, gerade wenn die so importiert sind, machen wir im Straßenverkehr. Und dann war der erstmal eine halbe Stunde weg. mit dem Fahrzeug.
Zur Eisdiele.
Ich weiß gar nicht, wohin, bis nach Duisburg gefahren und hatte da eine gute Zeit. Und du hast das Auto dann so immer leiser werden gehört. Und dann war er irgendwann weg. Und dann kam der irgendwann wieder und hat gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd. Mhm. Hatte gute Laune, war so ein 383er Magnum, ist ja nicht so der langsamste. Nee, und dann hat die ganze Prüfung, glaube ich, 10 Minuten gedauert. Nö, schön. Und er kam abends nach Hause und konnte sagen, du Annegret, heute bin ich so einen richtig dicken Amerikaner gefahren.
Ja,
da hatten wir alle toll. Was davon, ne?
Ja, genau, da haben noch alle was davon. Das ist ja eine großartige Geschichte. So eine habe ich auch. 68er Plymouth Satellite Station Wagon aus Amerika geholt. Irgendwann aus Bremerhaven, aus dem Container. Und dann brauche ich natürlich eine Haarzulassung. Dann fahre ich, genauso wie du erzählst, fahre in die Prüfhalle rein in Hamburg. Ja, fahren Sie mal direkt auf die Grube. Ne? Ich fahre auf die Grube drauf mit dem Auto, dann weist er mich da auch noch so ein, steig aus. So, da wollen wir noch mal gucken, was das hier ist. Geht runter. Ich so, kann ich mit runterkommen? Ja, wenn es sein muss. Ich so, klar, ich gehe runter. Der Typ geht vor mir, geht so langsam unterm Auto durch und schreitet so diese 5 Meter Fahrzeug mit so einem ganz langsamen Stechschritt ab. Wie der Drill Sergeant.
Er nimmt die Truppe ab.
Und nimmt die wie der Drill Sergeant, der vorbeigeht bei, was war das, Full Metal Jacket, oder? Und hinter ihm tropft das Öl auf seine Kutte. So, hat er aber nicht gesehen. Das habe ich ja nur gesehen, weil ich hinter ihm ging. Und er hat nur gemeckert über das Auto und hat Schraubendreher genommen und hier irgendwas abgepult und da. So, und dann ging er hinten wieder hoch und sagt, das wird hier nichts mit dem Haar. Wieso nicht? Gucken Sie sich mal Ihre Stoßstange an. Ich so, ja, ich kenne meine Stoßstange, da ist eine Beule drin. Und so wie die aussieht, ist die seit 1971 da drin. Nee, das geht nicht. Also das war wirklich so ein, ist irgendeiner mal rückwärts gegen so eine Hausecke gefahren. So ein ganz kleiner.
Vom Lickershop.
Ja, irgendwie sowas, so eine kleine Einbuchtung, ne? Aber eine Originalstoßstange. Und der Wagen hatte auch Originallack und er hat dann nur rumgemeckert. Ich kann Ihnen das jetzt nochmal erläutern, warum Sie hier jetzt, warum wir jetzt hier ein Problem kriegen. Da habe ich gesagt, ich habe gar kein Problem, aber Sie anscheinend. Und mein Auto hat eigentlich auch kein Problem. Ich bin da auf eigene Achse hergefahren. So, dann geht er wieder runter und prügelt das Gummi von meiner Spurstange weg, weil da so ein bisschen Fett rauskam. Ich so, hey, was wollen Sie? Ich so, ich habe doch gerade frisch Fett da reingedrückt. Ich habe mich gekümmert. Ja, das leckt ja hier alles runter. Und wischt sich das irgendwie an so einem Lappen ab. Und habe ich gesagt, okay, wir beenden das jetzt hier. Bin rausgegangen, er war immer noch in der Grube, schmeißt die Karre an, Hebel auf R und fahr mit quietschenden Rädern rückwärts von der Grube runter. Und ich sehe so seinen Kopf da vorne, da rumschreit mit seinem Klemmbrett und dann bin ich weggefahren. Zu Hause habe ich dann erstmal gemerkt, ey, scheiße, ich habe meine Papiere da gelassen. Nee, die Papiere hatte ich. Ich habe aber meine gesamten Unterlagen zu dem Auto, also hier Bedienungsanleitung, irgendeine Unbedenklichkeitsgescheinigung, all so ein Zeug, hatte ich da liegen gehabt. Bin dann zum anderen TÜV gefahren, weil Titel hatte ich, habe da mängelfreie Haarzulassung drauf bekommen und bin eine Woche später vorwärts in diese Halle ohne Termin reingefahren. Der Typ erkennt das Auto wieder. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich so, ich habe hier noch meine Prospekte liegen lassen. Ja, dann müssen Sie ins Büro gehen. Ich gehe ins Büro, hole meine Sachen. Haben Sie einen Termin? Ich so, nee, ich brauche auch keine Termine. Bin wieder raus, steht der Typ hinten und sieht, dass ich eine neue TÜV-Plakette drauf habe. Ich so, geht doch. Und dann bin ich halt weggefahren. Und das Auto war in Ordnung, das hat gebremst. Dachte ich so, ey, haben die deutschen Ingenieure vielleicht keine Lust auf amerikanische Fahrzeuge?
Ich glaube schon, weil wegen dem fehlenden metrischen System.
Ja, möglicherweise.
Fluid Ounces, Inches, da steigt der deutsche Dippel-Ing aus.
Ja, der steigt auch übrigens aus, wenn man, wie in meinem Fall, mit einem australischen Ford Falcon XB Coupé Mad Max Umbau aufkreuzt, wo ja ein Kompressor aus der Haube guckt.
Ja.
Vaillant.
Vaillant.
Ja, ja, das Gaswasser. Wyant soll man das aussprechen.
Ach, die singen über so einen Durchlauferhitzer.
Das ist YMCA, ist eine Coverversion. Also das Ding guckt auf jeden Fall 30 Zentimeter aus der Haube raus. Und also was soll ich denn hier eintragen? Ich so, naja, tragen Sie ein, was das ist. Und dann findet er das nicht witzig und sagt, das ist ja viel zu gefährlich, wenn Sie damit einen überfahren. Ich so, das ist das geringste Problem, wenn ich damit einen überfahre. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, was würden Sie denn zu einem 57er Chevy Bel Air sagen, der vorne zwei Raketenspitzen auf der Haube hat? Ja, das ist was anderes. Ich so, wieso ist das was anderes? Ja, das ist ja original bei diesem Fahrzeug. Das gehört so, Bestandsschutz. Ich so, oh, Bestandsschutz, das ist genau mein Wort. Das war mein Opener. Dieses Fahrzeug, was Sie jetzt hier prüfen, hat auch Bestandsschutz, denn es handelt sich um ein originales Fahrzeug aus dem 1979 in Australien gedrehten Film Mad Max. Hier sind die Bilder. Oh. Und dann hat er Schiss bekommen, weil er nicht sicher war, ob das Auto ein Original ist oder eine Replika und hat mir tatsächlich historisches Filmauto mit dem ganzen Gelumpe eingetragen, weil dann ging es auf einmal. Und ich so, das interessiert den Fußgänger jetzt aber auch nicht, ne? Ob er jetzt legal oder illegal zu Tode gekommen ist.
Also wenn ich die Wahl hätte, ob mich Max Rokitansky plattfährt oder Omar Kasubke, dann sehe ich da schon einen Unterschied.
Ja, sehe ich auch und deswegen habe ich da auch ein Haar drauf bekommen, was ganz viele Leute, so Deutschland, deine Neider, wie hat der denn ein Haar bekommen? Ich so, wieso, das ist historisch einwandfrei, das Auto. Warum soll er kein Haar bekommen? Und so ein Ingenieur, solche Ingenieure brauchst du nämlich, weil die erinnern sich an ihr Studium und gucken, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Was habe ich hier überhaupt vor der Nase? Und kann ich das verantworten? Und der Typ fand das geil. Hat's
geprüft. Was ich immer so spannend finde, ist die gleichen Webermittler, die da schreiben, wie hat der denn Haar bekommen, sind die, die in dem nächsten Facebook-Eintrag rumheulen, dass man immer weniger Oldtimer auf der Straße sieht.
Ja, genau. genau.
Und das ist ja so, gerade mit so optischen Zuständen, also muss man ja sagen, das ist ja besser geworden, ne? Das Verständnis für Patina und Erstlack, das war ja mal weitaus schlechter. Da konntest du ja besser mit so einer spritzspachteligen Speckschwarte hinfahren, die schön glänzt, und hast dein Haar bekommen. Und wenn du sagst, das ist alles original, dann war das immer so, ja, aber ist ja nicht schön. Da war noch so dieses deutsche Flurwoche-Denken. Ja? Ja. Muss alles sauber sein. Das hat sich ja zum Glück auch gebessert. Ich habe damals meine Alltagsgurke mal aus San Diego auch mitgebracht. So ein 78er Pontiac Grand Le Mans Station Wagon. Das war auch so eine Holzfolienkiste.
Das war wirklich eine Alltagskarre.
Und 30 Jahre UV-Beschuss in der kalifornischen Wüste. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Holzklebefolie dann aussah. Ne? Mhm. Das war halt dann plötzlich so flammengeflammt mäßig so das Holz. Und dann sagt der Typ so, ja, nö, TÜV, soweit alles kein Problem. Aber Haar kann ich nicht geben. Ich so, warum denn nicht? Ja, die Holzfolie. Das ist die Struktur weg so. Ich so, ja, wie jetzt? Das ist doch egal. Der Lack da drunter ist ja top. Nee, er muss den Wagen auch fotografieren. Das ist wohl irgendwie so, ne? Wenn die Auto aus dem Ausland erstmals eindeutschen, müssen die den fotografisch dokumentieren. Da kriege ich von der Zentrale, von oben, ne? Kriege ich da Druck. Ich so, ah, von oben, ich verstehe. Ich so, wir können ja auch einfach ein anderes Auto fotografieren. Ja, nee, jetzt müssen wir hier mal was machen und so. Ich so, ja gut, was mache ich denn dann da? Ja, neu folieren.
Dezifix, Baumarkt.
Genau, da habe ich eine Teppichdomäne gefahren und habe mir so, weißt du, wenn Harzer Küchen verschönert werden, also Meterware gekauft. Und das ist ja genau meine Arbeit. So ein Scheiß mit dem Teppichmesser und dann auch überall so Lufteinschlüsse oder so Falten, weißt du, wenn das so zusammenpappt und so. Mhm. Es sah grausig aus. Und dann komme ich da auch hin und er sagt, ja, schön, so ist gut.
Aber das musst du dir mal vorstellen, ne? Da werden Fotos gemacht, jetzt mit einer Baumarktfolie, die nicht original ist, und du willst ja eine historische Zulassung haben, und dann geht das auf einmal. Da, was du gesagt hast, stimmt ja. Die haben irgendwann gemerkt, so nein, Erstlack und Patina und Originalzustand ist höher zu bewerten als überrestauriert oder mit falschen Teilen restauriert. Und das finde ich ganz gut, weil in der EU hat sich ja auch sowieso ein bisschen was gelockert. Wir können ja auch mal ausnahmsweise mal über ein paar Vorteile reden. Ich habe ja vor Anfang hier gesagt, dass diese Radabdeckung bei Motorrädern einfach auch immer Polizeikontrollen nach sich gezogen hat, wenn man die nicht hatte. Und es gibt da gar kein klares Gesetz mehr jetzt. Das bedeutet, du kannst jetzt mit einem nackten Hinterreifen einfach rumfahren. Ist EU-weit nicht definiert.
Weil andere Länder immer schon lässiger drauf waren. Ja, man hat sich jetzt in der Mitte getroffen.
Ja, genau. Man trifft sich in der Mitte. Und manchmal ist Deutschland natürlich dann auch Verlierer. Manchmal ist Deutschland halt auch Gewinner mit den ganzen Sachen. Aber das fand ich eigentlich ziemlich gut, dass da keine klare, wie heißt das, Bau- und konstruktionsvorschriftliche Gesetzgebung vorhanden ist. Und wenn man das nicht hat, gibt es ein Verwarngeld von 5 €. Kannst ja mal hochrechnen.
Und man muss sagen, tatsächlich, alles auf der Welt wird immer schlimmer. Mhm. Das Wetter, der Hunger, die Preise. Aber, wie du schon sagst,
der Zustand der Straßen,
Patina und Co., das wird mittlerweile beim TÜV akzeptiert. Und man blickt wirklich mit anderen Augen auf die Jungs, wenn man mal so Formblätter in die Hand bekommt aus den 60er, 70er Jahren. Da gab es so Vorschriften für gewisse US-Fahrzeuge, wenn die als Neuwagen erstmals in Deutschland zugelassen werden sollten. Mhm. Das war damals um Welten intoleranter, als das heute der Fall ist. Du sagtest gerade 57er Chevy, die Raketenspitzen. Wenn man so einen Wagen damals neu zugelassen hat, musste man das runterholen.
In Deutschland.
Da steht sogar in diesen Anweisungen drin, die Amis haben ja auch gerne diese starren Kleiderhaken aus Draht, so oben an den Seitenscheiben. Mhm. Das musste man auch wegen Unfallgefahr runterholen. Also alles kriege ich jetzt auswendig nicht mehr hin, aber es musste deutlich mehr abgebaut und umgebaut werden, als das heute der Fall ist. Also Haubenornamente oder Kleiderhaken, die sind ja heute absolut kein Gegenstand mehr von irgendwelchen Diskussionen beim TÜV. Die haben dir damals das halbe Auto zerlegt. Da bist du mit so Bohrlöchern in der Motorhaube rumgefahren, weil der Jet oder die Rakete vom Kotflügel musste.
Ja, aber da haben sie das rein nach Sicherheitsaspekten so deutschlandkonform entschieden. Und mit der Haarzulassung, mit diesem historischen Kulturgut, beißt sich das ja, wenn du das abbaust. Es gab sogar damals eine Anordnung, es muss dem Besitzer wirtschaftlich und aufwandtechnisch zuzumuten sein, die Stoßstange aufzusägen, damit da ein großes Nummernschild reinpasst. Also da gab es so einen vagen Paragraphen irgendwie, das haben sie dir einfach aufgedrückt. Du musst das jetzt umbauen. Wenn du es jetzt machst, kratzen sie das Haar ab.
Ich denke bei solchen Fällen auch oft daran, wenn ich auf der Landstraße hinter so einem landwirtschaftlichen Gerät hinterher Eimer, weißt du, den Rüben-Vollernter Roda 3000, wo überall so Drähte und Krallen rausgucken und Ketten scheppern. Und dann kommt man dir so mit Fußgängerschutz an, weil so ein kleiner Riss im Stoßfänger ist oder so.
Ja, ja.
Und das ist dann wiederum vollkommen legal quasi, ja. Wo man ja argumentieren könnte, ja, aber wie viele Rüben-Vollernter siehst du, wo man andersrum sagt, wie viele Fußgänger werden jeden Tag von einem 57er Chevy in Deutschland angefahren, ja?
Ja, genau, da können wir ja mit Wahrscheinlichkeitsrechnung um die Ecke kommen.
Mehr als 3 am Tag werden das nicht sein.
Das glaube ich auch nicht. Ah, geil. Aber wenn du mal einen TÜV-Prüfer gefunden hast, der zuträglich ist und der so eine Meinung hat und der auch
der sich sein, streicheln lässt.
Der sich streicheln lässt, bestechen lässt oder der einfach
wer nicht schnappt.
Nee, der einfach sein Ingenieurstudium anwendet und seinen Ermessensspielraum ausschöpft. Wir hatten früher mal so einen und wir wollten nach Dänemark fahren mit dem Opel Commodore B. 4-türige Limousine, 2,5er war das, glaube ich. Total verfolgt.
2,5S.
2,5S,
116
genau.
PS, die nie vorhanden sind.
Vergaser. Hattest du nicht mal so ein Auto, wo Hubraumjugend drauf stand?
Ja, aber das war ein echter Steinmetz.
Ah ja, genau. Du hast vorm Steinmetz geparkt, Jan.
Ja, ja.
Und so mit diesem Commodore wollten wir unbedingt nach Dänemark, hatte keinen TÜV mehr. Und der war auch echt schlecht. Und dann, da waren Rostlöcher im Radkasten oder an den Radläufen hinten. Und dann haben wir hatten ja gar keine Schweißgeräte, das war ewig her. Und ich weiß noch, wir sind zum TÜV gefahren, wo wir wussten, dass der bei irgendeinem Opel-Händler prüft. So, Mängelbericht, so, ihr könnt abhauen. So, dann sind wir nach Hause gefahren, haben diese Mängel behoben, also die meisten, bis das Bier alle war. Dann wieder, ja, der ist nicht mehr da. Ja, wo ist denn der Prüfer? Der kommt nächste Woche. So viel Zeit haben wir nicht. Wo ist denn Herr, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Prüfer. Wo ist er denn? Ja, der ist heute bei Ford in dem und dem Dorf. Da sind wir da hingefahren. Können wir unser Auto prüfen? Ja, habe ich doch gestern schon gesehen. Ja, wir haben jetzt die Mängel behoben. Da guckt er, waren immer noch 3 Mängel übrig. So, sagen wir, habt ihr geschweißt oder was? Ja, ja, haben wir geschweißt, aber das sieht ja nicht schön aus. Ne? Wir haben nicht geschweißt, wir haben in die Löcher haben wir alte Nummernschilder mit Unterbodenschutz eingespachtelt. Sah halt aus, als wenn man geschweißt hat und versiegelt hat. So meinte er so, ey, das wird hier nichts, Jungs. So, wir wieder nach Hause, haben noch was behoben, ich weiß nicht mehr, was das war. Genau, das Licht war kaputt, vorne rechts. Irgendwann nur noch eine Kleinigkeit. Und dann, scheiße, der ist ja jetzt auch schon wieder nicht da. Wo ist denn der morgen? Haben wir da rumgefragt. Ja, das darf ich Ihnen gar nicht sagen. Wir müssen unbedingt diesen TÜV-Prüfer springen. Am nächsten Tag war der bei irgendeinem VW-Händler. Sind wir da wieder hingefahren. Also jetzt reicht's mir langsam.
Stalker.
Ja, genau. Der hat da gedacht, wir sind irgendwie die Komplettüberwacher und ein Stalker, so. Und dann haben wir bei dem eine Plakette gekriegt. Haut bloß ab. Und dann sind wir mit dem Eimer nach Dänemark gefahren. Stolz wie Bolle, dass wir eine frische TÜV-Plakette auf dem Ding hatten und haben dem erstmal am Strand mit Wandfarbe eine Tigerlackierung verpasst. Und sind dann den ganzen Tag rumgefahren.
Also nach Frankreich doch gefahren, oder was?
Nach Dänemark.
Ah.
Ja, wir sind da über die Grenze gekommen. Und dann habe ich noch irgendwo ein Foto, das muss ich euch nachher mal zeigen hier, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Das suche ich mal raus, wo diese Karre am Strand steht und wir da so Zebrastreifen drauf machen. Ey, wir haben 2 Jahre TÜV, wir können jetzt machen, was wir wollen. Sonst hätte er vielleicht noch über eine Lackierung gemeckert. Und das war total spannend. Und dann sind wir mit diesem Auto nur auf dem Campingplatz rumgefahren, den ganzen Tag im Kreis, weil uns kann ja nichts passieren, wir haben TÜV. Und hatten abends, glaube ich, 46 Kilometer auf dem Tageskilometerzähler, nur auf dem Campingplatz. War eine tolle Reise und diesen TÜV-Prüfer, den haben wir uns noch sehr lange warm gehalten. Und wir haben ihm aber auch mal wirklich gute Autos präsentiert, damit er nicht immer alles ausschöpfen muss.
Damit er nicht nur Mitleid hat.
Nee, genau, wir wollten das nicht. Wir wollten ihm auch zeigen, dass wir auch lernfähig sind und dass wir auf jeden Fall bereit sind, ihm entgegenzukommen.
Und ich finde, das ist eine ganz schlimme Sache, wenn man älter wird. Die Prüfintervalle werden kürzer.
Ja, weil die Zeit so schnell rast.
Wenn du 20 warst und du hast diese Plakette bekommen.
2 Jahre war eine Ewigkeit.
Aber das ist so Wahnsinn. Ich muss hier erst wieder zum TÜV, wenn ich ein richtiger Mann bin. und heute ist das so, da machst du irgendwie vom Supermarkt die Heckklappe zu und dann guckst du da drauf und sagst, wie, schon wieder? Da war ich doch gestern erst.
Ja, ich finde das auch nicht witzig.
Und da muss man echt sagen, der TÜV versaut einem das Älterwerden.
Ja.
Ja.
Ich finde, man könnte deswegen auch die Intervalle auf 4 Jahre mal hochschrauben, weil die Autos haben noch gar nicht mehr Probleme. Die rosten noch gar nicht mehr so, die neueren historischen Autos. Aber ich glaube, damit stoße ich auf taube Ohren. Wir können es ja mal probieren.
Oder altersabhängig. Je älter man wird, desto seltener muss man hin. Damit das gefühlt
oder
das gleiche
nicht,
Intervall bleibt.
Oder irgendwann gar nicht mehr, weil die davon ausgehen, dass du dich um dein Schätzchen, was du schon so lange besitzt, auch gut kümmerst.
Der macht ja eh nicht mehr lange.
Nee, ich hab mal vor etlichen Jahren ja diese ganzen Sachen an meinem Ford Granada eingetragen. Ne? Den Auspuff an der Seite, den Scoop aus der Haube, ein amerikanisches Lenkrad, Felgen von so einem Zigeuner-Mercedes, also von so einem fahrenden Wagen. Ein Wagen von fahrenden.
Ja, Zigeuner. Steigen wir aber raus, das geht nicht.
Ja, genau. Und da war alles eingetragen. Mit Hilfe einer TÜV-Schreibmaschine und in Absprache mit dem Ingenieur, weil ich dem natürlich Briefkopien vorgelegt habe von Autos, wo das schon mal gemacht wurde. Man musste da so ein bisschen nachhelfen, aber ich habe mit dem TÜV einfach zusammengearbeitet und dann war alles eingetragen und dann habe ich aber irgendwann gelernt, dass das eigentlich nichts wert ist, dass du eine Eintragung hast mit TÜV. Ich fahre nämlich zu einer normalen Hauptuntersuchung, dann steht das Auto auf dem Gelände, das war in Oldenburg, war ich bei D zu Besuch. Vielleicht hat er auch schon zu viele Autos über den TÜV gelogen, dass der auf mich keinen Bock hat. Auf jeden Fall sieht er meinen Granada. Was wollen Sie hier? Ja, ich brauche einmal eine HU. Und zeigt mit dem Finger auf mein Auto. Den Wagen prüfe ich nicht. Ich so, wie bitte? Den Wagen prüfe ich nicht. Und ich habe gesagt, warum nicht? Ich prüfe den nicht. Ich so, ich habe aber hier, ist alles eingetragen. Ich prüfe den Wagen nicht. Und er ist weggegangen. Der hat total Schiss bekommen, mit was er jetzt konfrontiert wird. Und da dachte ich so, ey, wozu lasse ich den ganzen Quatsch denn eintragen, wenn nicht mal der Chefingenieur sich mein Auto angucken will.
Wegen dir akzeptiert der TÜV heute keine Briefkopien mehr.
Das wage ich zu bezweifeln. Aber ich fand das blöd. Da musste ich dann erstmal zu jemandem hinfahren, der das auch zu schätzen weiß, dass ich 2 Fahrzeugscheine hatte, hintereinander getackert, wo alles drin stand. Das wiederum ist heute aber auch kein Garant, dass dir was passiert. Siehe diese schöne Sonderkommission der Autoposer in Hamburg, die nämlich das, was ein Ingenieur mal abgenommen hat, anzweifeln und die Karre stilllegen. Passiert sogar mit Neuwagen, wenn sie einen Klappenauspuff haben. Finde ich sehr dramatisch, dass ein Ingenieursstudium weniger zählt als die Meinung eines Polizisten, der irgendwie sagt, das gefällt mir hier nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Du lässt dich doch nicht vom Herzchirurgen operieren und sagst, ich glaube nicht, dass der in der Lage ist.
Komm, lass mich mal.
Lass mich mal, genau. Den nehmen wir erstmal mit, da brauche ich jetzt ein Gegengut.
Von hier kommt das an und da geht er wieder raus. Ja. Klemme 15, Abfahrt.
Ja, genau, Klemme 15 gibt es da, glaube ich, auch. Also, ich finde, wir müssen da mal wieder hinkommen, dass die Ingenieure das Sagen haben und dass TÜV auch TÜV heißt. In Dänemark zum Beispiel gibt es ein paar zertifizierte Prüfer, die so Vorkriegsautos und Hot Rods und so abnehmen. Die sind auch härter drauf, die Jungs, aber wenn die so einem Fahrzeug den Stempel geben, dann ist das in Stein gemeißelt. Dann kann da kein Polizist sagen so, nö, das glaube ich nicht. Und damit hast du hier ein Problem, egal wer es einträgt. Und wir reden ja jetzt nicht über eine normale HU, wir reden ja einfach auch über modifizierte Autos oder historische Autos. Aber
interessant ist ja auch, dass in Ländern, wo deutlich lässiger geprüft wird, auch nicht mehr passiert. Ja? Also man muss ja schon sagen,
Amerika. Es gibt Staaten, die haben gar keine TÜV-Prüfung.
Genau.
Das ist so ein bisschen wie mit Mofas. Eigenverantwortung. Sieh zu, dass Licht geht und dass die Bremse geht und dass das Ding fährt. Deine Entscheidung.
Und es gab ja auch Länder, wo man versucht hat, sowas zu lancieren. Also Amerika, da ist ja die technische Inspektion Bundesstaatssache. Die haben teilweise so Technical Inspections, die sind aber eine Witzveranstaltung gegenüber dem, was wir hier in Deutschland erfahren. Mhm. Und Kalifornien ist ja ganz berühmt, die haben ja diese Smog-Abnahme. Einmal im Jahr wird ja das ganze Tank- und Benzinsystem unter Überdruck gesetzt. Weil man sogar
doch die ganzen Dichtungen.
weil die auch nicht möchten, dass Benzintanks quasi durchgerostet sind, ne? Mhm. Weil Benzin hat ja auch eine gewisse Emission, wenn es ausgast. Mhm. Und Du hast ihn, glaube ich, auch mal kennengelernt. Meinen Bekannten Geoffrey haben wir doch mal auch in Tampa besucht.
Ja, klar, der diese GFK-Autos gesammelt
hat. Genau, der Captain Curiosity. Mhm. Und mit dem bin ich mal irgendwie rumgefahren. Und dann sagte er, so mitten im Busch, so mit so Lianen zugewachsen, war da so eine Dekra-Station in diesem Silbergrün, so in diesem typisch deutschen Stil, so 90s-mäßig so.
Das war der Versuch, ne?
Er sagte, guck mal da, hat nicht geklappt. Ich so, was ist denn das? Ja, hier in den 90ern irgendwie wohl mit der Dekra zusammen, ich weiß nicht, ob die mit ins Boot gesprungen sind oder ob die hauptverantwortlich dafür waren, wollte man in Florida den Schrott aus dem Verkehr ziehen und da auch so eine Hauptuntersuchung einführen. Und die Menschen in Florida sind einfach nicht hingefahren. Ja, kenne ich nicht, will ich nicht. Und, ja? Und dann fing halt mir da einer an meinem Eigentum rum, mache ich nicht. Und dann sind diese Stationen irgendwann einfach so wieder zugewuchert und wurden wieder von der Natur übernommen. Und ich glaube, Gouverneur Jeb Bush ist das gewesen, der dann 2000 auch das Gesetz, was eh keiner befolgt hat, wieder kassiert hat als Wahlkampfversprechen.
Sehr geil, weil die Dekra ist ja tatsächlich die weltweit größte Prüfgesellschaft und die haben auch, ich erinnere mich, probiert in Amerika Geld zu verdienen und den Schrott von der Straße zu holen. Aber ich finde das gut, dass es nicht immer klappt, ja.
Klappt auch so, ja. Wo man natürlich auch sagen muss, heutzutage fahren manche Menschen in Deutschland mit absolut ausgenudelten Vorderachsen oder kaputten Reifen durch die Gegend und sagen, wieso, der hat doch TÜV. Das ist natürlich auch ein Problem.
Ja, aber das ist
du gibst halt dein Hirn an die Plakette ab. Wenn du da selber für den Zustand deines Fahrzeugs haften würdest, würdest du nicht nur vielleicht ab und an mal besser hingucken, sondern du würdest generell dich mit der Technik wieder ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ja, jeder Kfz-Mechaniker, der Neuwagen macht, kennt ja die Horrorgeschichten von Scheibenwasser im Öl oder Scheibenwasser in der Bremsflüssigkeit.
Ja, weil die Leute sich gar nicht mehr um ihr Fahrzeug kümmern. Und was du sagst, stimmt natürlich. Ja, wieso, hat doch TÜV. Selbst mein Bruder, wo ich sagte, ey, deine Öllampe leuchtet. Ja, wieso? Ich habe den doch gerade mit TÜV in der Werkstatt gekauft oder beim Händler gekauft, bei irgendeinem Gebrauchtwagenhändler. Das heißt doch nicht, dass der Wagen kein Öl verbraucht. Nur weil da irgendein Typ reingeguckt hat, guck doch mal selber rein. Und diese Eigenverantwortung, die du hättest, wenn es kein TÜV gibt, du willst ja, dass das Auto bremst und du willst auch im Dunkeln was sehen und du willst auch, dass es nicht überall reinregnet. Also das geben wir halt alles ab und dann fahren Leute genau mit so einer kaputten Vorderachse rum, weil sie gar nicht mehr wissen, wie so ein Auto eigentlich normal fährt.
Und auf der anderen Seite auch, durch dieses ja sich immer weiter von den technischen Dingen entfernen, finde ich das auch krass, was manche Menschen für eine Vorstellung haben, was bei der HU passiert. So wie du sagst, dein Bruder geht sogar davon aus, dass der Prüfingenieur Ventilschäfte und Kolbenringe kontrolliert.
Mhm, ja. Genau.
Und den Öldruck. Da gibt's ja wirklich Horrorvorstellungen von manchen Menschen. Die habe ich auch früher so öfter mitbekommen. Du, ich habe so einen Oldtimer und der muss zum TÜV. Ja, dann fahr doch hin. Nee, kannst du das machen? Also es war für die wirklich wie so ein Gang zum Schafott.
Ja.
Aus dem Grund habe ich tatsächlich mal mit der Oldtimer-Tankstelle für die Oldtimer-Markt eine Technikgeschichte gemacht. Ich glaube, es war ein Fiat Panda vom Jens Seltrecht von der Garage 11, den wir da zur HU gebracht haben. Mhm. Und dann bin ich mit dem Prüfer, mit dem Alex, durchgegangen. Was macht denn ein Prüfer bei einer HU? Mhm. Ja, nein, er guckt dir nicht in den Motor mit einem Hohlraumendoskop und der reißt dir auch nicht die Rückbank raus, um da mal reinzugucken. Das führt ja auch dazu, ja, wenn du da die Fantasie spielen lässt und du interessierst dich gar nicht dafür, dann denkst du ja, weiß Gott, wie die das Auto da auf den Kopf stellen, wie die dran rumrütteln und wo die dir überall reinkriechen. Es ist ja ein standardisiertes Verfahren. Und wenn man damit mit sich ein bisschen auseinandersetzt, kann man ja auch, ich würde mal schätzen, zu 80-85% schon zu Hause in der eigenen Garageneinfahrt beurteilen, ob das hier überhaupt was wird oder nicht. Und die restlichen 15% sind quasi Ermessensspielraum. Hängt da ein Tropfenöl oder drei? Wie ist der Prüfer heute drauf? So ungefähr, ja. Aber diese Panik davor, da kann ich ja auch nur abraten. Da kann ich auch nur sagen, bevor ihr euch da unglücklich macht, bevor ihr nachts nicht schlafen könnt, dann fahrt auch einfach gar nicht hin.
Nee, und ich finde aber in der heutigen Zeit, wo immer weniger Leute ein technisches Verständnis für diese komplexen Autos entwickeln, finde ich es ja sogar gut, dass es eine technische Prüfstelle gibt. Also wenn man das jetzt mal rein technisch betrachtet, ist es doch eigentlich gut, dass Leute einfach mal, die sich auskennen, kontrollieren. So machst du ja auch einen Arzt-Check-up, ne? Wenn du wissen willst, was bei dir alles so los ist im Körper. finde ich das schon ganz gut, dass da einfach jemand mal drauf guckt. Was mir nur nicht gefällt, ist genau das, dass jemand schon mal pauschal auf irgendwas keinen Bock hat. So, das ist ja eine Sache, die ist ja dann menschlich und nicht technisch gesehen. Das hat den doch gar nicht zu interessieren, welche Farbe mein Auto hat oder was für ein Modell ich habe. Das soll einfach bremsen und fahren und sonst was.
Du bist doch wie mit Partydrogen. Probier's doch wenigstens mal aus.
Ja, genau. Dann weißt du ja, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Die Länder, die das ein bisschen besser machen, finde ich, zu denen gehört zum Beispiel England. Da darf ein TÜV auch in Werkstätten gemacht werden. Das heißt also, eine Werkstatt, die wird dir ja auch sagen, da hast du nicht so Berührungsprobleme. Sagst du, hier, kannst du mein Auto mal eben, MOT heißt das, glaube ich, nur in England.
Ja.
Und der schraubt sowieso an solchen Autos und der guckt halt genau hin, dass das technisch funktioniert. Erklärt es dir oder repariert es dir auch nochmal. Und der kann nämlich sich spezialisieren auf irgendwas und sagt, das prüfe ich jetzt und das nehme ich ab und der kriegt eine Plakette. Peng. So bei manchen Ingenieuren, die haben gar keinen Bock auf Autos.
Und ich glaube, das ist auch gerade das Ding bei den Amerikanern mit diesen ganzen in etwa Wirkungen und so weiter und so fort. Das prüfst du halt nicht so durch wie Omas Mikra. Gerade erst dann, wenn es hier so eine 21er-Abnahme ist, das ist halt Arbeit, ne? Und dann fehlt da wieder irgendein Zettel und dann muss man da im System irgendwas suchen. Ich glaube, dass tatsächlich die Unlust da schon beginnt. Das hat manchmal gar nicht so viel mit den Autos zu tun, sondern eher mit so, na gut, mit so bürokratischen Umständen.
Na klar, die werden ja eingebremst. Also ich finde es natürlich gut, wenn jemand Maschinenbau und studiert, Ingenieur ist und macht dann Fahrzeugtechnik. Ich habe selber mal kurz Fahrzeugtechnik studiert. Ich war aber zu schlecht in Mathematik. Habe es nicht weitergemacht. Aber wenn man sich für Technik begeistert, dann kann man sich doch alles angucken und dann kann man doch mit dem Kunden zusammen sagen, so, ey, hier musst du noch mal ran. Ist ja alles nicht schlimm. Aber so eine Pauschalisierung, so das Ding lege ich jetzt still, wie bei Werner. Die Maschinen gehören aus dem Verkehr gezogen.
Aber so gerade das mit England, sehr schön und berührend, fand ich damals so einen Schicksalsbericht. Es gibt einen Trabant 601 Universal in England mit einem 454er Chevy Big Block. Und der
das ist ja völlig übermotorisiert.
Ja, aber Straßen zugelassen. Und da gab es wohl auch mal so eine Kontroverse in England. So, was weiß ich, 500, 600 PS, muss das denn sein? Und dann war die Begründung, ja, das muss sein. Schließlich haben wir Briten den Motorsport erfunden. Ich finde, ja, vielleicht sollten wir uns da auch mal seitens der Prüforganisation.
Das war John Cooper bestimmt.
Ein bisschen mehr an Caracciola, Brauchitsch oder Michael Schumacher erinnern. Und es sollte auch bei uns hierzulande viel mehr unter motorsportlichen Gesichtspunkten Punkten geprüft werden.
Ja, das finde ich auch.
Ja.
Weil in England gibt es ja auch straßenzugelassene Autos mit 1000 PS. Und ich finde diese Argumentation finde ich super.
Ja, wie soll man denn sonst mit dem Tesla Plate mithalten?
Ja, genau. Also jetzt hier, ne, kaufst du jetzt ein Elektroauto Premium mit 1000 Newtonmeter Drehmoment und 2,4 auf 100 und so. Dann feiern das alle ab. Ne? Und wenn du diese Leistung aber in ein anderes Auto reinschraubst, oh nee, das geht so nicht.
Das habe ich letztes Mal auch nicht ganz verstanden. Da habe ich wieder was gelesen. Die haben ja jetzt neuerdings, es schwappt ja jeden Tag aus China ein neues Auto mit so einer Fabelleistung hier so bei uns an Land. Diese Top-Leistungen, die sind aber irgendwie zeitlich begrenzt. Ne? Die kannst du gar nicht lange abrufen.
Nee, gar nicht. Wenn du da auf Sport gehst, dann läuft der Akku heiß. Also du kannst das maximal 30 Sekunden machen.
Ja, irgendwie
so. Also,
das hat gar nichts mit Batterie alle zu tun, aber es gibt da so eine Art Dauerleistung, die ist teilweise nur ein Bruchteil von der Prospektleistung. Das ist dann wie so ein Boost. Da kannst du dann einmal so richtig stehen lassen. Aber wenn du jetzt sagst, du, ich habe einen Termin in Einbeck, ich fahre jetzt mal 2 Stunden mit 1000 PS, dann geht das gar nicht.
Nee.
Ja,
ja, das sind immer nur so Spitzen, die da angeben. Was du vorhin gesagt hast, fand ich ja interessant, dass keine TÜV-Untersuchung, also keine Pflicht zur
Du musst zur Hauptuntersuchung sagen, sonst kriegen wir Ärger von KÜS und GTÜ und Co.
Hauptuntersuchung, stimmt. Weil TÜV, genau, das kann ich kurz erklären, TÜV ist ja eigentlich nur eine Bezeichnung für technische Überwachungsvereine. Und denen untergeordnet, diesen Begriff, sind natürlich so DEKRA und GTÜ und so.
TÜV ist quasi die Nutella unter den Nuss-Nougat-Cremes.
Ja, sozusagen. Nee, ich glaube, TÜV ist Nuss-Nougat-Creme und Nutella ist die DEKRA.
Ein Tempo, ja.
Ja. GTÜ finde ich gut, weil das ist die Gesellschaft für technische Überwachung, wo freie Kfz-Sachverständige und Prüfingenieure unterwegs sind. Und wenn jemand frei ist und irgendein Arbeitgeber gefällt ihm nicht, dann geht er halt woanders hin. Und meine Erfahrung ist, dass die GTÜ-Leute echt kooperationsbereit sind, wenn du denen sagst, pass mal auf, das und das will ich umbauen, das habe ich hier oder trag mal ein, was muss ich dafür tun, dass die auch echt Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal läuft es ein bisschen schief, da sagt er bei meinem 70er Dodge Challenger, oh, da muss ein Abschlepphaken dran. Ich so, wieso das denn? Der Wagen bleibt doch gar nicht liegen. Ja, das haben sie nicht zu entscheiden. Ich so, doch irgendwie schon. Und dann musste ich dann anschraubbaren Abschlepphaken vorne montieren und dann war er zufrieden, war auch okay. Ich habe dann herausgefunden, dass das erst Mitte, Ende der 70er Pflicht war bei Autos. Aber egal, das sind so Sachen, mir gefällt das ja, wenn man mit den Leuten reden kann und nicht, wenn man da pauschal verurteilt wird. Und eigentlich wollen wir doch, dass Oldtimer weiter auf der Straße bleiben. Wenn die jungen Prüfer solche Autos nicht kennen und keinen Bock haben, dann wird das halt auch nichts, ne? Mit der Oldtimerei.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wo du gerade sagtest, diese ganzen verschiedenen Prüforganisationen, warum gibt es denn da nicht so ein bundesweites Ausschreibungsverfahren? Ja, ich lade da so ein Video hoch, wie die Räder im Radlager schlackern und dann, wer gibt Plakette für 180 Euro?
Ja, genau. Ne? Also myhammer.de oder so. wer prüft mein Granada, verdammt nochmal?
Ja, so. Ne?
Man gerät aber auch manchmal an Leute, die echt Fachwissen haben, aber einem auch nicht erklären können, was das soll. Ich habe dann zum Beispiel mal so ein New Beetle gehabt und die sehen ja scheiße aus. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt mit diesem Auto? Dann habe ich den zum Dune Beetle umgebaut. Ne? Ich habe den ein bisschen höher gelegt mit anderen Federn und habe die Radläufe rausgeschnitten, die sind aus Kunststoff. Und dachte ich, oh, andere Räder. So, dann baue ich da so Offroad-Reifen drauf, fahre zum TÜV, kannst du mal bitte eintragen. Dann sagt er, oh, das geht nicht. Der Rollumfang hat sich ja geändert. Ich so, ja, ich weiß, deswegen will ich es ja eingetragen haben. Dann musst du Tacho angleichen. Ich so, ja, es gibt eine Schnecke, die kann ich da einbauen ins Getriebe. Das war ein 1,9er TDI-Motor, das ist ja alles Standard. Dann gleiche ich dir das Tacho an. Ja, das ist nicht alles. Wir haben hier mehr als 13% Rollumfang. Dann musst du ein Abgasgutachten machen. Ich so, warum das denn? Ja, weil sich ja die gesamte Dynamik mit diesem erhöhten Rollumfang ändert.
Aber mit größeren Rädern bist du doch eigentlich länger übersetzt. Ja. Oder rechne ich jetzt gerade falsch?
Ja, du hast weniger Drehzahl, aber du brauchst mehr Kraft zum Anfahren. Und dann habe ich ihn gefragt, wir leben hier im flachen Land, ja? Wenn ich jetzt in den Alpen so ein Auto fahre und muss den ganzen Tag berghoch fahren, dann habe ich doch auch ein anderes Abgasverhalten mit demselben Auto. Ja, ist ja was anderes. Ich so, nee, das ist nichts anderes, wenn du mir erzählst, dass der Rollumfang dafür sorgt, dass mehr Abgase rausgehauen werden. Tachoangleichung verstehe ich ja. Selbst das verstehe ich nicht, weil ist ja mein
Problem. Im GPS-Zeitalter heutzutage kann man auch sagen.
GPS oder ist doch mein Problem.
Klemm dir doch dein iPhone in die Scheibe.
Ja, oder mach da einen Strich irgendwo dran. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine Idee. Du trägst mir jetzt kleinere Reifen mit 12% mehr Reifenumfang, Rollumfang ein. Dann ist das ja eingetragen. Und dann baue ich die anderen drauf und dann trägst du mir die nochmal ein. Nee, das geht ja nicht. Ich so, wieso denn nicht? Ja, das ist ja mehr. Ich so, ja, aber ich trage doch jetzt erstmal was ein. Das ist doch dann Gesetz. Das ist doch Stand. Das ist doch der Stand der Technik, wenn du mir eine Eintragung machst. Das ist doch dann die neue Ausgangssituation.
Du bist ein Hütchenspieler unter den TÜV-Kunden.
Ja, genau. Das ist doch die neue Ausgangssituation. Nee, die Eintragung zählt nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn diese Eintragung nicht zählt, dann fahre ich jetzt nach Hause. Und dann bin ich einfach die nächsten 2 Jahre ohne Eintragung von diesen Felgen rumgefahren. Ist auch nichts passiert. So ein Bullshit.
Aber ich finde ja auch, dass die traditionsreiche deutsche Hauptuntersuchungsgeschichte uns einfach tolle Begriffe geschenkt hat. Unbedenklichkeitsbescheinigung finde ich auch
ein ganz tolles Wort.
Ja. Ja. Ist vollkommen unbedenklich.
Oder Tragfestigkeitsgutachten.
So. Ja.
Hat schon mal jemand Felgen gebaut, die an einem Auto einfach abbrechen? Nee. Warum brauche ich ein Tragfestigkeitsgutachten?
Oh, ich
schraube die ja nicht auf den Panzer drauf.
Ich glaube, so der Schrott, der da manchmal so auf Temu angeboten wird. Ich kann mir schon vorstellen, auf der Nordschleife, wenn die Dinger so richtig so eine Seitenbelastung kriegen, dass da der Felgenstern in den Himmel aufsteigt und verglüht. Würde mich nicht wundern.
Ja, also, nee, da hast du recht. Bin ich auch deiner Meinung. Das will ich halt auch nicht, dass so minderwertiger Schrott auf den Markt kommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Chromfelge, die auf Auto XY zugelassen ist, auf ein anderes Fahrzeug schraube, was auch nicht mehr wiegt, nur dass es ein anderes Auto ist, warum soll ich damit nicht rumfahren dürfen?
Wobei, das Problem fängt ja schon an bei dem Wort Chromfelge.
Ja, die laufen ja alle nicht rund.
Helge.
Ja.
Die gehören ja schon von vornherein verboten. Weiß ich auch damals nicht, warum der Zoll da nicht Mike und Frank einen Riegel vorgeschoben hat. Gesagt, Jungs, lasst das Zeug mal bitte, wo es ist.
Ich kann es aber auch nicht lassen. Ich habe mir gerade 7x15 und 8x15 Krager SS Chromfelgen gekauft mit Langlöchern. Und ich gucke mal, ob ich die zum Rundlaufen kriege.
Oh, die sehen da krampft der Deutsche in mir.
Ja, aber das sieht so schick aus auf einem amerikanischen Fahrzeug, ne? So 70s-Style, so Hinterachse höher legen und so. Finde ich ganz
gut. Langlöcher sind ja auch so der Inbegriff von Lässigkeit, ne? Ingeniöse Lässigkeit.
Ja, das ist so ein dehnbarer Begriff, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Also dein Fazit zum Thema TÜV-Pflicht.
Mir reicht das alle 4 Jahre. Mir auch. Ich bin Spieler.
Wieso 4 Jahre? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt?
Nein, aber ich habe letztens mit Schrecken erfahren, dass man nicht mehr punktefrei 8 Monate überziehen darf, sondern nur noch 3.
Oh.
Das ist vielleicht jetzt mal die erste gehaltvolle Aussage in dieser Aufnahme hier. Also, wenn ihr auch so Sparbrötchen seid wie ich, die sich von TÜV-Periode zu TÜV-Periode 8 Monate mehr ergaunert haben, das ist vorbei. 3 Monate und Abfahrt, sonst hageln Punkte.
Außer du warst beim TÜV innerhalb dieser überzogenen 3 Monate, hast dir einen Mängelbericht geholt, dann hast du 4 Wochen Zeit, diese Mängel zu beheben. Da kannst du auch noch mal ein bisschen auf Zeit spielen, was ja manchmal auch nicht unwichtig ist, wenn du keine Zeit hast. Aber ich finde, dass sie wenigstens aufgehoben haben, den TÜV-Termin zurückzudatieren. Ne? Also du hast 4 Monate überzogen und dann haben sie bei der neuen Untersuchung das 4 Monate zurückdatiert. Das fand ich blöd.
Wo du gerade sagst, mit diesem negativen Prüfbericht, der dann ja auch bei einer Polizeikontrolle dich ausweist als ich kann es nicht, aber ich habe mich bemüht. Da hatte ich mal richtig Theater in Berlin mit einem 124er Mercedes. Da haben die mich in so einer groß angelegten Kontrolle rausgezogen. Und da war der Wagen halt eine Woche vorher durchgefallen. Ja, dann war der Gesprächsanfang mit, Sportsfreund, Ihre Prüfplakette ist abgelaufen. Ich so, das weiß ich. Ich kann alles erklären.
Warum fahren Sie denn noch damit?
Genau, und dann habe ich das Ding da aus dem Handschuhfach gezerrt. Gesagt, hier, guck mal. Ich weiß gar nicht mehr, was die Mängel waren. War nichts Lebensgefährliches. Ja, und warum ich jetzt in Berlin wäre? So, ja, habe mich verfahren. A2, ich wollte nur nach Hamm und ich mache die Augen auf, Brandenburger Tor, ich will nur nach Hause. Und dann wurde das wirklich komisch und habe gesagt, gibt es denn eine Kilometerbegrenzung innerhalb dieser 4 Wochen oder was das ist, wo ich nochmal dann zur Nachprüfung muss? Nee, gibt's nicht. Aber worüber regen sich dann auf? Das ist ja nur irgendwie, ne? Dann.
Ja, das ist, dass du angeblich mit Vorsatz mängelbehafteten Wagen noch
durch die Gegend gondelst. Da gibt es kein Gesetz geben.
Nee.
Und Polizisten lieben einen Satz ganz besonders, wenn man sie dann unterbricht und sagt, das ist ihre Meinung. Mhm. Ja, so. das hatte ich aber auch noch nie vorher, dass das wirklich für ihn so ein Problem war. Und ich kann es vielleicht ein Stück weit insofern verstehen, dass genug Schrottautos in Berlin am Straßenrand stehen. Vielleicht hatten die einfach Angst, dass ich das Ding da irgendwo hinstelle und nach Hause fahre.
Mhm,
mit der Bimmelbahn. Mhm. Aber ja, ne, das heißt, du hast recht, man kann da auch nochmal ein Bonuslevel aufmachen. Aber es führt trotzdem zu Unmut.
Das tut's. Aber um mal was Positives zu sagen, wenn man alle 2 Jahre zum TÜV fahren muss, heißt das ja auch, dass man sich, auch wenn es nicht freiwillig ist, auch um das Fahrzeug kümmert. Und in dem Fall, wo du ein Auto kaufst, kaufst du nicht grundsätzlich Kernschrott, wenn einfach ein TÜV drauf ist. Vorausgesetzt, es ist ein regulärer TÜV. Und deswegen finde ich den Gedanken nach wie vor völlig in Ordnung, dass wir eine technische Überwachung haben. Wenn der Ermessensspielraum, weil wir sind ja alle jetzt nicht mehr die Halbstarken, wir machen uns ja auch Gedanken um die Umbauten. Wenn dieser Ermessensspielraum noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt, dann freue ich mich. Was sagt ihr denn? Habt ihr tolle TÜV-Geschichten oder abenteuerliche TÜV-Geschichten? Ihr könnt auch unter falschem Namen antworten.
Schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke.
Ja, genau. Und wir sehen uns bei der nächsten Hauptuntersuchung. Viel Spaß und gute Reise. Wohin auch immer.
Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder